Willkommen bei R&G, Zeit für Neues, dem Immobilien- und Investment-Podcast. Begleite Immobilienexperte und Baufinanzierer Marc Günther auf einer Reise durch die faszinierende Welt der Investoren.
Wenn wir jetzt die erste Phase mal abgeschlossen haben, wir sind jetzt in der zweiten Haltephase, da sind wir ja gerade eigentlich schon so ein bisschen drauf eingegangen. Also man hat die Möglichkeit, Abschreibungspotenzial zu heben. Ne? Hat man in dieser zweiten Phase noch andere Mehrwerte, die wir jetzt gerade noch nicht angesprochen haben? Fällt dir da noch was ein?
Also ich sag mal, für die vielleicht um an der Stelle noch einmal auf die erste Phase zurückzukommen, es gibt noch einen ganz anderen Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, und zwar die Möglichkeit, ja in dem Gesellschaftsvertrag auch schon für diesen Lebensabschnitt schon entsprechende Regelungen im Gesellschaftsvertrag aufzunehmen. Das heißt, ich muss ja immer eins sehen, ich kann ja dieser Gesellschaft immer einen Gesellschaftsvertrag zugrunde legen, den kann ich auch immer wieder privatschriftlich ändern. Das heißt, ich kann im Grunde auch fortlaufend immer diesen Gesellschaftsvertrag an die aktuelle Situation anpassen oder kann zum Beispiel gewisse Sachen absichern. Ja, ich kann Geschäftsführungsbefugnisse regeln, Sonderrechte regeln an der Stelle, vielleicht auch nachfolgeberechtigte Personen festlegen, um eben da auch einfach so ein bisschen für den Fall der Fälle vorzubeugen. Auch das sind alles wichtige Aspekte, die ich schon in dieser Anfangsphase theoretisch mit aufnehmen kann, weil ich vielleicht sage, klar, wir finanzieren das Ganze gerade noch und sind da irgendwo in einer Aufbauphase, aber trotzdem habe ich vielleicht schon Frau und Kinder, die ich da an der Stelle auch so ein bisschen absichern, bedenken möchte oder ausschließen möchte, dass irgendwie andere Personen in die Gesellschaft eintreten können oder Ähnliches.
Wo ist da mein Mehrwert, das in diesem Gesellschaftsvertrag festzuhalten? Weil ich habe doch ein Testament. Oder also im Idealfall habe ich vielleicht ein Testament. Vielleicht hat der eine oder andere noch keins. Aber Ich habe doch auch die Möglichkeit, das testamentarisch zu regeln.
Genau, richtig. Also grundsätzlich ist das auch was in ein Testament oder einen Erbvertrag gehört. Aber danke für die Vorlage. es gibt einen ganz wichtigen Aspekt an der Stelle. Und zwar, Gesellschaftsrecht geht im Erbrecht vor. Das heißt, man muss das Ganze so sehen, ich kann im Gesellschaftsvertrag durchaus festlegen, wer darf in die Gesellschaft eintreten, und kann zwar über diese Vermögensposition meinen Gesellschaftsanteil im Rahmen meines Erbvertrages oder meines Testaments verfügen, das führt aber nicht unweigerlich dazu, dass derjenige auch Gesellschafter werden kann. Einfaches Beispiel, wir nehmen das klassische Familienbild, Vater, Mutter, zwei Kinder. Vater hat Immobilienvermögen, bringt dieses in eine Familienpoolgesellschaft ein, überträgt auf die nächste Generation im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge. Dann habe ich im Gesellschaftsvertrag die Möglichkeit, nachfolgeberechtigte Personen festzulegen. Das heißt, ich würde da reinschreiben, Mitgesellschafter, vielleicht die Ehefrau und ansonsten leibliche Abkömmlinge in gerader Linie. Das würde aber bedeuten, dass zum Beispiel für den Fall einer Scheidung oder Ähnliches das Ganze nicht in die Seitenlinie fallen kann. Und so habe ich die Möglichkeit, immer den Gesellschafterkreis exklusiv zu halten und verhindere im Grunde, dass Vermögenswerte an einer Stelle ankommen, wo ich sie nicht haben möchte.
Kannst du das einmal kurz für die Leute, die jetzt nicht so in dieser Erbfolge sich auskennen, was meinst du mit gerader Linie und was meinst du mit der Seitwärtslinie?
Also in gerader Linie heißt im Grunde gerade nach unten, das heißt Vater, Mutter auf der ersten Ebene, darunter Kinder, Enkelkinder und so weiter. Das heißt immer, ich sage jetzt mal leibliche Abkömmlinge. Die Seitenlinie ist einerseits Geschwister der Eltern beispielsweise, aber ich meine damit auch angeheiratete Familienmitglieder. Es ist jetzt nicht direkt die Seitenlinie an der Stelle, aber angeheiratete Familienmitglieder, die vielleicht gar nicht in diese Gesellschaft eintreten sollen. Ja, die sollen vielleicht partizipieren, solange sie im Guten mit dabei sind, aber die sollen letztlich keine Gesellschaftsanteile bekommen. Also einfach nur, um da mal ein Beispiel zu machen, ich würde im Gesellschaftsvertrag das genau so anlegen und sagen, okay, es können Mitgesellschafter, also beteiligte Personen, können Gesellschaftsanteile übernehmen und darüber hinaus meine Abkömmlinge und deren Abkömmlinge. Dann wäre es zum Beispiel so, dass wenn ich dann hergehen würde und sagen würde, meine Anteile soll aber meine Freundin auf Mallorca bekomme, dann ist das zwar grundsätzlich möglich, dass ich das regel, aber wenn der Gesellschaftsvertrag an der Stelle nicht vorsieht, dass meine Freundin auf Mallorca dort eintreten kann in die Gesellschaft, würde das nicht stattfinden. Die würde maximal einen Abfindungsanspruch gegen die verbleibenden Gesellschafter bekommen für den Anteil, den ich übertragen habe. Und da ist es dann wieder Frage des Gesellschaftsvertrages, wie hoch wäre so eine Abfindung an der Stelle zu zahlen. Die kann ich entsprechend reduzieren, sodass ich mich da im Grunde, was die Gesellschaft angeht, etwas exklusiv halte.
Also das heißt auch, ich hatte eigentlich diesen Vermögensschutz erst so bedacht für die letzte Phase irgendwo. Mhm. Aber ganz im Gegenteil, macht das ja auch hier an der Stelle schon Sinn, wenn es jetzt darum geht. Also ich sage jetzt mal, selbst wenn ich in mein Testament reinschreibe, die Freundin auf Mallorca soll all mein Vermögen kriegen, solange ich im GbR-Vertrag, also im Gesellschaftsvertrag, die Regelung anders vorgesehen habe, wird immer der Gesellschaftsvertrag als allererstes bevorzugt und erst danach kommt quasi das Testament. Also von der rechtlichen Reihenfolge, alles, was im Gesellschaftsvertrag festgehalten wird, hat immer Vorrang.
Genau, richtig. Also das betrifft insbesondere ja diesen, also an der Stelle diesen Aspekt der nachfolgeberechtigten Personen zum Beispiel. Ja, also ich kann da einfach festlegen, wer die Anteile bekommen soll. Ansonsten gibt es da ja weniger Überschneidungspunkte. Man muss vielleicht an der Stelle noch gesagt differenzieren zwischen Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Bei Personengesellschaften ist es so, dass ich eine Sonderrechtsnachfolge habe. Das heißt im Grunde, die Anteile auch direkt nur an nachfolgeberechtigte Personen übergehen. Bei Kapitalgesellschaften sind die Anteile per se erstmal vererblich und würden dann, ich sage jetzt mal, über einen Automatismus erst an die Erben fallen und dann auf die vielleicht nachfolgeberechtigten Personen übertragen werden. Ne? Also das vielleicht als kleine Unterscheidung. Aber grundsätzlich ist das genau richtig. Das, was im Gesellschaftsvertrag steht, geht erstmal dem Erbrecht, dem Erbvertrag oder Testament an der Stelle vor.
Also wir halten uns durch die Eintragung der GbR, halten wir uns flexibler, was unsere Möglichkeiten im Verkaufsfall im Prinzip angeht. Und wir haben auch noch zusätzliche Sicherungsmöglichkeiten, also so eine Art Schutzmantel, um unsere Vermögenswerte schon drum zu legen.
Auf jeden Fall. Und das nicht nur für den Erbfall, den wir jetzt gerade besprochen haben, sondern auch für ganz andere Konstellationen. Nehmen wir den Insolvenzfall, den Scheidungsfall oder sonstige Aspekte. Es haben immer die Mitgesellschafter auch die Möglichkeit, Anteile einzuziehen, wenn gewisse Krisenausnahmesituationen eintreten, sodass ich auch da die Möglichkeit wieder habe, einerseits zu verhindern, dass vielleicht andere Personen in die Gesellschaft eintreten oder die übermäßig stark an den Vermögenswerten in der Gesellschaft partizipieren. Also so wäre es auch für den Insolvenzfall zum Beispiel möglich, zu sagen, also sollte bei einem der Gesellschafter die Insolvenz eintreten oder Pfändungsvollstreckungsmaßnahmen anlaufen, dann können die übrigen Gesellschafter die Anteile einziehen. Letztlich ist das nie zu null möglich. Ja? Das heißt, dann wäre man wahrscheinlich in einer Gläubigerbenachteiligung an der Stelle, aber ich kann zumindest über entsprechende Abfindungsregelung das so weit senken, dass ich sage, ich kann da ein Stück weit das Vermögen schützen.
Also ist auch gar nicht so unwichtig, finde ich. Also gerade wenn man jetzt mit einem Geschäftspartner oder sowas zusammen sagt, komm, ich bin Unternehmer, du bist Unternehmer, lass uns mal gemeinsam Immobilien machen, ist ja immer dieses latente Risiko einer Insolvenz, schwebt über uns allen, auch bei einer Privatperson natürlich, aber bei Unternehmern ja vielleicht nochmal ein Stück weit mehr. Und dann hätte ich aber auch die Möglichkeit, an der Stelle Sicherungsabreden zu treffen, dass wenn einer von uns beiden in die Insolvenz rutschen würde, dass man dann die Möglichkeit hat, Anteile einzufordern sozusagen. Die sind ja nicht notariell notwendig, dann noch beurkundet zu werden, sondern es wäre ein Automatismus, der quasi in der Situation eintreten würde.
Genau, ein Automatismus nicht unbedingt, weil ich diese Einziehung tatsächlich dann auch aktiv vornehmen muss, über beispielsweise einen Gesellschafterbeschluss oder ähnliches. Also ich muss das ja schon in irgendeiner Form auch dokumentieren, habe ich auch ein Interesse dran, aber ich gebe dir recht, also ich kann das privatschriftlich tun. Je nach Rechtsform kann ich natürlich auch einfach sagen, okay, wir setzen uns hier zusammen, wir unterschreiben das alle, die verbleibenden Gesellschafter, und beschließen eben, der Anteil von Marc wird aus diesen oder jenen Gründen eingezogen.
Super. Also wieder, finde ich, ein weiterer Mehrwert sozusagen, den ich unbedingt mitnehmen sollte. Einfach ist wie so eine Art zusätzlicher Schutzmantel, den ich um die Immobilie oder um das Vermögensgut drumherum binden kann. Also hat das ja am Anfang schon gesagt, ist ja egal, ob es jetzt die Immobilie oder ob es Depotwerte oder andere Vermögenswerte sind. Alles das, was an Vermögenswerten in dieser Poolgesellschaft drin ist, kann an der Stelle geschützt werden.
Genau, auf jeden Fall. Und das halt für ganz viele verschiedene Aspekte, sage ich mal. Das betrifft den Scheidungsfall, den Vorversterbensfall, den Insolvenzfall, Armut oder Ähnliches, ja, die eintreten kann. Weiß ich nicht, ne? Früher hat man immer gesagt Hartz IV, jetzt ist Bürgergeld oder so. Mhm. Wenn man in die Schiene mal in Anführungsstrichen abrutscht, auch da kann man das entsprechend vorsehen und genauso dann eben sagen, okay, dann werden die Anteile eingezogen, der Gesellschaft ausgeschlossen.
Wenn wir jetzt in die zweite Phase reingehen, bleiben diese ganzen Mehrwerte natürlich erhalten. Ne? Also das heißt, jetzt bin ich nicht mehr in der Aufbauphase, sondern ich bin in der Haltephase. Dann wird wahrscheinlich das Thema Schutz nochmal mehr Priorität kriegen als jetzt steuerliche Gestaltung dann vielleicht an der Stelle, die ich vorher hatte. An der Stelle, ich sag mal, es gibt ja den einen oder anderen Investor, der in dieser zweiten Phase sagt, Mensch, mein persönlicher Einkommensteuersatz, der ist mittlerweile so hoch, ich möchte jetzt aber gerne in die vermögensverwaltende GmbH wechseln, weil ich da einen niedrigeren Steuersatz habe als in der privaten Einkommensteuer. Hindert mich die GbR an dieser Stelle? Also habe ich in dieser Situation einen Nachteil, der entstehen könnte, oder spielt das an der Stelle keine Rolle?
Es spielt schon eine Rolle, hat aber keinen Nachteil an der Stelle. Also in dem Moment, wo ich schon mal eine Gesellschaft bin, jetzt seit dem 01.01. dann ja zwangsläufig diese EGBR, ist sogar die EGBR ein umwandlungsfähiger Rechtsträger im Sinne des Umwandlungsgesetzes. Das heißt, ich hätte da direkt die, ich sage jetzt mal, perfekte Ausgangssituation, um über eine Umwandlung, egal welche Ausprägung, dann letztlich auch in zum Beispiel die GmbH zu kommen.
Das müssen wir noch mal hervorheben, finde ich. Ich kaufe als Marc Günther Privatperson, halte das Objekt 10 Jahre und habe mittlerweile ein so tolles Objekt, dass ich sage, ich will das unbedingt behalten, möchte aber jetzt steueroptimiert in die vermögensverwaltende GmbH. Dann muss ich als Marc Günther das Objekt der fremden dritten vermögensverwaltenden GmbH, an der ich 100% Anteile halte, verkaufen. Also ich muss ja wirklich einen Verkaufsprozess durchführen, der an der Stelle Grunderwerbsteuer auslöst und natürlich Notar- und Gerichtskosten. Wie sieht jetzt das Szenario aus, wenn ich in der Familienpoolgesellschaft gekauft habe vor 10 Jahren und möchte jetzt in die Vermögensverwaltende umwandeln?
Also du hast gerade gesagt, du musst verkaufen, verkaufen streng genommen nicht. Es geht auch immer über so einen Einbringungsvorgang, nennt sich das. Also steuerlich ist so eine Einbringung auch ein entgeltlicher Vorgang, der dazu führt, dass jedenfalls, wenn ich aus Privatvermögen ins Betriebsvermögen übertrage, ich auch zusätzliches Abschreibungsvolumen zum Beispiel generiere. Das ist erstmal so. Das heißt, ich müsste im Grunde die Immobilien dann einbringen in eine Gesellschaft oder Gesellschaftsform, die ich da gewählt habe. Wenn das jetzt eben die GmbH ist oder eine andere Kapitalgesellschaft an der Stelle ist, dann habe ich eben die Problematik, dass zumindest im Grunderwerbsteuergesetz oder eigentlich per se im Gesetz die GmbH wie ein eigener Rechtsträger behandelt wird. Und insofern habe ich da einen Rechtsträgerwechsel, der für die Grunderwerbsteuer bedeuten würde, die muss ich erstmal einmal bezahlen, weil nicht mehr ich oder Marc Günther der Eigentümer ist, sondern die GmbH-Eigentümerin wird.
Mhm. Ja. Das heißt also, wenn wir als Familienpoolgesellschaft im Vorfeld gekauft hätten, dann hätte ich jetzt die Möglichkeit, einfach die Umwandlung vorzunehmen und würde an der Stelle die Grunderwerbsteuer nicht zahlen müssen.
Genau, nach Ablauf von 10 Jahren jedenfalls. Aber da hätte ich dann genau die Möglichkeit, im Grunde über eine Umwandlung, über beispielsweise einen Formwechsel, ne, dann in die GmbH zu kommen. Also früher war der klassische Schritt, sage ich jetzt einfach mal, der Mandant hatte Immobilienbestand, man geht erst in eine gewerblich geprägte GmbH und Co. KG zum Beispiel, kann da schon mal eventuell Abschreibungsvolumen gewinnen und insofern ertragsteuerlich ein bisschen optimieren und musste dann früher 5 Jahre, mittlerweile 10 Jahre abwarten, um dann grunderwerbsteuerfrei in eine GmbH umwandeln zu können. Mhm. Wenn ich aber von vornherein mit einer Gesellschaft erwerbe, dann habe ich eben diese Haltefrist, die ich auslöse, die habe ich erst gar nicht. Und insofern kann ich auch dann unmittelbar in die GmbH umwandeln.
Also man kann aber jetzt festhalten, weil ich kann mir vorstellen, für den Zuhörer ist das so, ja, das wird jetzt alles so kompliziert und mit den verschiedenen Rechtsformen und sowas. Aber grundsätzlich, um es wirklich auf den Punkt zu bringen, wenn ich als Privatperson kaufe, dann habe ich eine fixe Ausgangssituation, mit der ich auch nur einen fixen Exit machen kann. Also ich kann als Privatperson kaufen und verkaufe als Privatperson. Sobald ich aber als Familienpool, egal in welcher Rechtsform erstmal, ich kaufe als Familienpool, dann habe ich Umwandlungsmöglichkeiten, ich habe Übertragungsmöglichkeiten. Ich bin also deutlich flexibler in meiner gesamten Ausgestaltung. Das heißt, ich muss nicht, aber ich kann. Und das kann man, glaube ich, so egal, also egal in welcher Rechtsform oder welche Möglichkeiten, ich bin einfach flexibel für alle Richtungen sozusagen.
Auf jeden Fall.
Und als Privatperson bin ich halt daran gebunden, quasi einen gewissen Weg gehen zu müssen. Und den habe ich halt in dieser Konstellation nicht. Das kann man so festhalten.
Richtig.
Und ich glaube, es macht schon Sinn, also an der Stelle zu sagen, okay, wenn ich jetzt, es gibt ja immer individuelle Situationen, jeder ist ja irgendwie an einer anderen Ausgangsposition. Es macht schon Sinn, sich da mal einmal hinzusetzen und im Vorfeld Gedanken zu machen. Und mit Sicherheit macht es auch Sinn, sich mal einmal intensiver mit so einem GbR-Vertrag auseinanderzusetzen. Aber also ich glaube, oder so würde ich es ja machen, oder mache ich es ja auch, wenn ich einmal mich mit so einem GbR-Vertrag auseinandergesetzt habe und für mich meine Regelungen bestimmt habe, dann ist es ja im Prinzip Copy-Paste. Also dann für jedes weitere Objekt, was man irgendwie dann kauft, dann habe ich mir ja einmal diese Gedanken schon gemacht, habe für mich Entscheidungen getroffen. Und wenn ich jetzt die GbR für mich als passendes Instrument genutzt habe, dann werde ich das beim nächsten auch wieder so machen. Und wenn ich die KG genutzt habe oder für mich als gutes Instrument empfinde, dann kann ich es beim nächsten so machen. Aber man muss einmal, glaube ich, sich auf seine individuelle Situation runterbrechen, sich mal mit einem Experten wie dir austauschen und sagen, Mensch, ich bin hier in der Situation, das sind meine Ziele, was würdest du sagen, wo bin ich am besten aufgehoben? Und dann kann es ja eigentlich schon losgehen. Also es ist ja jetzt kein riesen Hexenwerk sozusagen. Ja. Ne?
Also man muss halt zwei Aspekte unterscheiden. Der erste Schritt, ich will einfach erstmal, um mir diese Flexibilität zu ermöglichen, zu erhalten, die GbR im Grundbuch haben. Dafür muss ich ja streng genommen auch keinen großartigen Gesellschaftsvertrag zugrunde legen, sondern kann ja, ich will nicht sagen, den Vertrag von der Stange nehmen, aber streng genommen ist es das. Das heißt, dafür würde es ja erstmal reichen, den Grundstein ganz schlank zu legen. Wenn ich dann sage, unter Berücksichtigung meiner finanziellen Aspekte, meiner familiären Aspekte, macht das vielleicht Sinn, da Sicherungsmechanismen aufzunehmen, vielleicht Nachfolgegedanken mit einzubauen oder Ähnliches, dann habe ich ja jederzeit die Möglichkeit dazu, das auch wieder privatschriftlich im Hintergrund, sag ich mal, für mich zu machen, unter Hinzuziehung meinetwegen eines rechtlichen Rats. Das macht dann schon Sinn, da das gesellschaftsvertraglich so aufzubauen, dass es auch nachher passt und vielleicht auch eben erbvertragliche, testamentarische Regelungen dabei zu berücksichtigen, dass sich das nicht irgendwie widerspricht, ne? Oder sich irgendwie beißt, aber grundsätzlich, sage ich mal, sind das so zweierlei Paar Schuh für mich. Ne? Also derjenige, der loslegen will und sagt, ich weiß noch gar nicht, wo die Reise hingeht, für den reicht es, die GbR ins Grundbuch zu kriegen. Wenn daraus resultiert, ich mache mir da mal mehr Gedanken zu, hat er die Möglichkeiten, die er sonst nicht hätte. Mhm. Ein Beispiel vielleicht an der Stelle, ich will jetzt fast sagen, das klassische Mandat, was ich habe, ist derjenige, der vielleicht sein Leben lang, wie auch immer lang dann zu definieren ist, Immobilienbestand aufgebaut hat und dann vielleicht einen Nachfolgegedanken hat oder andere Gestaltungsideen hat, ja, steuerlicher Hinsicht, und dann sagt, so, was können wir jetzt tun? Und der erste Schritt, den wir dann immer brauchen, ist, wir brauchen eine Gesellschaft und bringen Immobilien in diese Gesellschaft ein. Und das ist im Grunde der teuerste Vertrag, weil wir alle Immobilien einmal anfassen und notariell auf eine Gesellschaft übertragen müssen.
Das ist der Grund, warum du eingangs gesagt hast, grundsätzlich erstmal als GbR anfangen, weil dann sparen wir uns genau diese Kosten, von denen du jetzt gerade an der Stelle sprichst.
Genau.
Wir sind quasi in Phase 3, in der Phase, wo man jetzt schon über die nächsten Schritte nachdenken möchte und hat jetzt den Knackpunkt, ich muss jetzt einmal meine bestehenden Objekte in diese Familienpoolgesellschaft einbringen.
Gar nicht mal nur in der dritten Phase unter Nachfolgeaspekten, sondern ja vielleicht auch schon in der zweiten Phase, wenn ich sage, okay, ich bin Bestandshalter an der Stelle, aber ich möchte mich steuerlich optimieren, möchte vielleicht Einkünfte verlagern, möchte einen AFA-Step-Up, höheres Abschreibungsvolumen generieren oder. Auch dafür würde ich im Normalfall irgendwelche Gesellschaftsformen heranziehen und muss dann aber jedenfalls erstmal in die Gesellschaftsform rein. Und das ist dann zwangsläufig einmal, ich sage jetzt mal, ein Rechtsträgerwechsel, einmal dann auch Notarkosten insofern ja dann meistens ein teurer Vertrag an der Stelle, was die notarielle Begleitung angeht, obwohl da jetzt nicht viel juristisch drinsteckt. Die Notare sind eben verpflichtet, sich nach den Gegenstandswerten zu richten. Und wenn ich dann eben schon fleißig Immobilienbestand aufgebaut habe, dann wird eben der Wert des Immobilienbestands auch zugrunde gelegt.
Das war's für heute mit R&G Zeit für Neues. Wir hoffen, du konntest etwas Neues lernen und bist inspiriert. Schau in unserem Immobilienclub vorbei, um die Diskussion fortzusetzen. Vergiss nicht zu abonnieren und teile diesen Podcast mit deinen Freunden.